Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Ramona Westhof.
Hallo, schön, dass Sie dabei sind. Ich habe direkt eine sehr wichtige Frage an Sie.
Wohnst du noch oder lebst du schon?
IKEA verhandelt in der Werbung die großen Fragen des Lebens, über die Sie dann, wenn Sie mögen, direkt vor großer und kleiner IKEA-Kunst nachdenken können, die IKEA Ihnen auch gerne verkauft und viel verkauft. Kunst von IKEA hängt auf der ganzen Welt, in Wohnzimmern, Arztpraxen, sogar in Fernsehserien und Computerspielen. Wie groß ist dabei IKEAs Einfluss darauf, was wir kennen und was wir schön finden oder welche große Kunst finden wir vielleicht sogar kitschig, weil wir sie zu oft bei IKEA gesehen haben? Darum geht's hier später unter anderem. Ich habe mit einer Kunstwissenschaftlerin gesprochen, die zu IKEA-Kunst promoviert hat. Und davor sind wir gleich als allererstes bei meinem Kollegen bei den Filmfestspielen in Venedig. Die argentinische Regisseurin Lucrezia Martel ist bekannt für ihre radikalen Filme, politische Filme, die immer wieder von Konflikten in Argentinien erzählen. Jetzt gibt es den ersten langen Dokumentarfilm von Lucrezia Martel. Den Film hat sie gerade beim Filmfestival in Venedig vorgestellt. Titel ist Nuestra Tierra, unser Land heißt das. Es ist ein True-Crime-Film, der aber, wie guter True Crime das eben macht, viel mehr erzählt als nur ein Verbrechen. Es geht um den Mord an einem indigenen Anführer in Argentinien. Es geht auch darum, eben welche Auswirkungen der Kolonialismus bis heute noch hat in Argentinien. Unser Filmkritiker Patrick Belinski ist für uns beim Filmfestival in Venedig und hat die Doku für uns gesehen. Liebe Grüße nach Venedig.
Hallo, schöne Grüße nach Berlin.
Wie genau erzählt Martel in Nuestra Tierra diesen Kriminalfall?
Ja, also im Zentrum steht wirklich dieser Mord an Javier Chocobar, einem Anführer der Huchulgasta-Gemeinde im Norden Argentiniens, der 2009 von drei weißen Landbesitzern, darunter zwei Ex-Polizisten, erschossen worden ist, weil die Männer einfach Zugang zu einem Steinbruch erzwingen wollten und der hat sie nicht durchgelassen, dann haben sie die Pistole gezogen und ihn erschossen. Und im ersten Moment denkt man, okay, klassischer Territorialkonflikt, aber die Regisseurin zeigt schnell, dass hier viel mehr verhandelt wird. Der Film beginnt zuerst im Gericht. Wir sehen diese drei Angeklagten, die sich da verteidigen, die ihre Geschichte erzählen. Sie seien unschuldig, ungescholtene Bürger, gläubig. Das war jetzt eine Verteidigungsmaßnahme gegen diesen Anführer, der aggressiv war. Und dann zeigt sie das Beweisstück A, um den letztendlich der ganze Film aufgebaut ist. Das sind Handyaufnahmen des Mordes, die der Täter übrigens, einer der Täter, mitgefilmt hat. Und man sieht nicht alles, es ist verschwommen, ruckelig, aber man hört Schreie, man hört Schüsse. Das ist so ein rohes Dokument dieser Gewalttat. Und um dieses Handyvideo herum strickt sie ihr Justizdrama. Es geht um die schleppende Prozesse, das hat Jahre gedauert, bis da ein Urteil gefallen ist. Es geht um Zeugenaussagen, die Rhetorik der Täter, die behaupten, nie töten zu wollen. Und dabei entblättert sie wirklich Schicht für Schicht den tiefen Rassismus der argentinischen Gesellschaft und führt diesen konkreten Kriminalfall auch zurück auf die lange Geschichte des Kolonialismus in Argentinien, wo sie letztendlich die Ursache für den Mord an Chocobar sieht und auch findet.
Martel ist ja eine Regisseurin, die eben immer wieder koloniale Strukturen auch in der Gegenwart sichtbar macht in ihrer Arbeit. Wie macht sie das in diesem Dokumentarfilm? Wie gut funktioniert das?
Ja, es beginnt erstmal wirklich wie so ein richtig roher Prozessfilm mit Kameras gedreht, mit Originalton, aber sie sucht auch nach erstaunlichen Details. Zum Beispiel zeigt sie, dass dieser Mord am 12. Oktober passiert ist. Das ist der Tag, an dem in Argentinien die spanische Kolonialisierung erinnert wird. Und dieser Mord wird dann nicht zu so einer zufälligen Straftat für sie, sondern zu einem großen Symbol, dieser Mord an Chocobar. Der ist die Fortsetzung der Gewalt, die seit dem 16. Jahrhundert über die indigenen Gemeinden in Argentinien letztendlich permanent verhängt wird. Und ich finde es interessant, sie visualisiert das mit etwas, was wir aus diesen ganzen Netflix-Streaming-Dokus kennen und eigentlich nicht mehr sehen können, diese Drohnenbilder, also diese ewig sterilen Luftaufnahmen, die immer etwas Langweiliges und Glattes haben. Bei ihr werden sie zu etwas Beunruhigendem. Wir kreisen dann mit so einem kolonialen Blick über das Land. Es ist kalt, distanziert, als würde die Geschichte von oben noch einmal Besitz ergreifen wollen von diesem Land. Und einmal geht sie dafür sogar ins All und zeigt, als wäre Argentinien nur ein Sündenfall in der Geschichte und es gibt noch viele andere. Und dann kracht auch plötzlich ein Vogel in diese Drohne und der stürzt dann so ab wie so ein Meteor. Das ist so ein richtig schockierendes Bild. Natur gegen Technik, Gegenwehr gegen diesen Blick von oben. Woher kann man das kommen? Ja? Wer kann sich wehren gegen diesen Blick des Kolonialismus? Und dadurch sehen wir, wie sie mit kleinsten Mitteln versucht zu zeigen, dass natürlich der Kolonialismus kein abgeschlossenes Kapitel ist. Es geht immer weiter in den Besitzansprüchen, in der Bürokratie, im Justizsystem, das immer noch zögert, indigene Gemeinden überhaupt als juristische Person anzuerkennen. Man lernt sehr viel hier über den Zustand indigener Menschen in Argentinien und kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus, dass das 16. Jahrhundert eigentlich gar nicht so lang her ist.
Ich finde das allein von dem, was du erzählst, schon total spannend. Spiegelt sich das im Film auch so wieder? Also ist das wirklich so ein Doku-Thriller oder ist das schon auch eher eine nüchterne Suche nach Fakten, die sie da macht?
Ja, es gibt diese Thriller-Momente, ja. Allein diese Handyaufnahmen, die immer wieder aufkommen des Mordes, die haben sowas von einem Found-Footage-Horrorfilm. Und man sitzt da im Kino und hat dieses Gefühl, das darf eigentlich nicht wahr sein. Es ist alles aufgenommen. Wieso dauert das Jahre, bis dieser Fall abgeschlossen ist? Und gleichzeitig zeigt sie auch dann diese nüchternen Gerichtsszenen, ja. Man hört das Klappern der Stenografen, das Rascheln der Zuschauer im Hintergrund, die Schritte im Saal. Das hat dann auch manchmal was wie ein Hörspiel über Macht und Ohnmacht des Systems, dass sich keine Meinung über diesen Fall so schnell bilden möchte. Und dann gibt es natürlich diese sehr wichtige Rechercheebene des Films, historische Fotos, die sie mit sehr interessantem Sounddesign unterlegt, Schaufeln, die in Erde geschlagen werden, das ewige Geräusch halt von Arbeit, von Ausbeutung. Also man kann sagen, sie springt zwischen Horror, Procedural, Archiv und Essayfilm hin und her. Das ist also kein einfacher Doku-Thriller, sondern eher so eine filmische Archäologie von Gewalt.
Lucrezia Martel zeigt ja unter anderem auch, wie schwer es ist, an diese Dokumente und Akten überhaupt zu kommen, ne? Weil der Staat selbst die indigene Gemeinschaft nicht eindeutig anerkennt. Das heißt dann doch, dass Nuestra Tierra auch sehr gut damit sichtbar macht, wie diese Menschen bis heute um ihre Existenz kämpfen müssen, oder?
Absolut. Und das zieht sich letztendlich durch den ganzen Film. Der Staat ist da, aber er ist eben nicht auf der Seite dieser Menschen. Ja, es ist unklar, ob diese Huchagasta-Gemeinde überhaupt als Einheit erkannt wird, überhaupt vor Gericht aussagen soll. Dokumente verschwinden, Zugänge werden verweigert. Und trotzdem hat diese Gemeinde stetig weitergekämpft. Im Prozess, auf der Straße, im Leben. Und das zeigt Martel wirklich mit sehr viel Zuneigung, kann man sagen, wie dieser Kampf dieser Menschen im Heute weitergeht. Ja, wie sie permanent noch gegen diese kolonialen Strukturen heute kämpfen. Aber auch der Javier Chocobar, der ist nicht nur so eine Leiche am Anfang des Films, der diesen Fall ins Rollen bringt. Nein, auch sie nimmt sich Zeit, sein Leben zu zeigen, dass er Teil einer Familie war, dass er geliebt hat. Ja? Das gibt diesem Film eine ganz emotionale Wucht. Wir lernen diese Menschen auch kennen, diese indigenen Menschen, diese Gemeinschaft. Wir sind beim Fußballspielen dabei, beim Essen. Und am Ende ist es ja so, dass die drei Täter zwar verurteilt worden sind, aber heute sitzt natürlich keiner mehr im Gefängnis. Das waren sehr kurze Haftstrafen. Und das zeigt am Ende, da bleibt einem wieder mal der Mund so offen, wie billig das Leben eines indigenen Anführers in Argentinien heute ist. Und das macht diesen Film zu einer unglaublich politischen Heldentat, die in Argentinien jetzt schon für einen Gesprächsstoff sorgt. Dabei haben wir den erst gesehen, diesen Film. Ich glaube, der wird auch noch sonst für großen Gesprächsstoff sorgen. Denn das ist schon mehr als nur eine Dokumentation. Das ist ein Stück Geschichte, die man wirklich sehen sollte.
Patrick Wilinski ist für uns beim Filmfestival in Venedig. Wir haben über die Doku Nuestra Tierra gesprochen von der argentinischen Regisseurin Lucrezia Martel, die sie in Venedig gerade vorgestellt hat. Im Film geht es um koloniale Strukturen in Argentinien, erzählt an einem Kriminalfall, am Mord an einem indigenen Anführer in Argentinien. Hände hoch, wer Bilder von IKEA zu Hause hat oder mal hatte. IKEA verkauft im ganz großen Stil und auf der ganzen Welt Stadtansichten, Bilder von Tieren und Pflanzen, auch große Kunst, sowas wie zum Beispiel Drucke von Klimt, ohne Brustwarzen übrigens, kommen wir gleich drauf. IKEA-Bilder sind sowas wie die Spitze der Gebrauchskunst, relativ günstig, leicht zu bekommen, fertig gerahmt. Und die Firma IKEA wird damit auch zur Kuratorin, zu einer sehr mächtigen. Die Kunst, die IKEA verkauft, die IKEA in seine Sammlung aufnimmt, hängt am Ende überall auf der ganzen Welt. Die Kunst- und Kulturwissenschaftlerin Nelly Janotka hat zu IKEA-Kunst promoviert. Vom ambitionierten Versuch eines globalen Bildprogramms ist der Untertitel dieser Arbeit. Wir haben kurz vor der Sendung gesprochen, unter anderem darüber, welchen Einfluss IKEA damit auch auf unser Kunstempfinden hat. Hallo Frau Janotka.
Hallo.
Frau Janotka, ich habe den Bildteil von Ihrer Arbeit gesehen. Da sieht man zum Beispiel Screenshots von, Serien, wo IKEA-Bilder in der Kulisse hängen oder auch sogar bei den Sims gibt es IKEA-Bilder beim Computerspiel. Mir ist einiges bekannt vorgekommen, das ich zum Teil auch schon selber in einem Zimmer hängen hatte. Was für Bilder haben Sie da untersucht? Es gibt ja wahrscheinlich unendlich viele Bilder, die IKEA verkauft oder mal verkauft hat, oder?
Ja, ich bin überzeugt, dass alle ZuhörerInnen schon mal ein IKEA-Bild gesehen haben, auch wenn sie sich gar nicht bewusst waren, dass es eines war. Also wie Sie schon angedeutet haben, hängen sie nämlich nicht nur in privaten Räumen, sondern auch in öffentlichen und halböffentlichen wie Restaurants, Arztpraxen, Ferienwohnungen und finden sich eben auch in virtuellen Welten bei Sims. Aber bemerkenswert ist eben, dass fast alle Bilder aus dem IKEA-Sortiment einigen wenigen Motivtypen zugeordnet werden können, die über die Jahre hinweg gleich geblieben sind. Also wenig verwunderlich ist wahrscheinlich, dass es stets Reproduktionen weltberühmter Kunstwerke im Sortiment gibt, zum Beispiel Hokusais Die große Welle von Kanagawa, Sonnenblumen von Van Gogh oder der Ausschnitt der sich einander annähernden Finger von Michelangelos Erschaffung Adams. Sie merken, es handelt sich da so ein bisschen um eine populäre Essenz aus über 500 Jahren westlicher Kunstgeschichte. Und eine Motivkategorie, die wirklich in jedem Land erhältlich ist, sind die fotografischen Ansichten westlicher Metropolen, allen voran New York City und Paris, immer als globale Sehnsuchtsorte. Und da wäre so ein Klassiker die gelben Taxis zwischen den Wolkenkratzern und Werbetafeln am Times Square. Und genau an diesen Motiven lässt sich eben das Vermeiden unbequemer Bildinhalte veranschaulichen, mögliche Konflikte urbaner und touristischer Ballungsräume, sei es Armut oder Overtourism, verschwinden hinter diesen romantischen Stadtansichten.
Da kommen wir, lassen wir uns da gerne gleich nochmal genau drüber sprechen, wie das eigentlich ausgewählt wird und was auch eben nicht gezeigt wird. Ich habe mich noch gefragt, wie dieser IKEA-Kanon eigentlich zustande kommt. Also weiß man das? Gibt es da eine Person, die das entscheidet, eine Kommission? Weiß IKEA überhaupt, wie wichtig diese Aufgabe ist?
Ja, ich stand da auch zunächst vor einem Rätsel, wie in so einem Bildsortiment so viele Menschen erreicht zustande kommt, weil sich dazu öffentlich gar keine Informationen finden lassen. Und ich war auf die Bereitschaft des Unternehmens und auch der bei IKEA vertretenen Künstlerinnen angewiesen, mit denen ich Interviews geführt habe, Auskunft zu geben, was zu einem gewissen Grad erfolgreich war. Es ist nämlich so, dass ich konnte herausfinden, dass die Entscheidung über die gesamte Produktpalette und damit auch über die Bilder zentralisiert im schwedischen Älmhult getroffen werden. Und dort gibt es sogenannte Designkoordinatorin, die tatsächlich nur für Wandschmuck zuständig ist. Also sie stellt ganz alleine eine große Vorauswahl an Motiven zusammen und entscheidet erst im Anschluss zusammen mit einem Team endgültig, welche Motive auf den Markt kommen. Auf diese Weise wird dann ein globaler Angebotspool erstellt, aus dem jedes Land das Sortiment auswählt und bestellen kann, welches es für relevant und wirtschaftlich hält.
Nach welchen Kriterien wird das ausgewählt? Wie macht man das, dass man irgendwie Bilder anbietet, die in mindestens 63 Ländern verkauft werden, für viele Kulturen, Klassen, Geschmäcker funktionieren müssen? Das ist am Ende dann noch auch alles ein bisschen langweilig, oder?
Ja, ich konnte durch meine Forschung aufzeigen, dass es da ganz konkrete Bildstrategien gibt, um eben die Bilder über kulturelle und nationale Grenzen hinweg anbieten zu können. Also man könnte fast von einer Art internationalen Wandbildpolitik sprechen, bei der ähnlich wie in der internationalen Politik Diplomatie eine ganz wichtige Rolle spielt. Also niemanden soll vor den Kopf gestoßen werden, Konfliktpotenzial soll vermieden werden. Ich kann vielleicht mal zwei, drei sprechende Beispiele herausgreifen. Auf den ersten Blick könnte man ja meinen, dass die Ausrichtung auf das Globale eben bedeutet, dass bestimmte religiöse, historische, erotische, aber auch politische Inhalte vermieden werden müssen. Und in der Tat ist das einzige Motiv, das einen explizit religiösen Hintergrund hat, das Detail aus Michelangelos Erschaffung Adams. Es ist einerseits natürlich insofern gut gewählt, als Adam zumindest in allen drei abrahamitischen Religionen eine wichtige Stellung einnimmt. Andererseits kann es heute als losgelöst von Religion betrachtet werden. Schließlich wurde der fruchtbare Moment der sich aneinander annähernden Finger schon oft zitiert. Also zum Beispiel in Spielbergs E.T. oder als Illustration des Nokia-Slogans Connecting People. Und wichtig ist dabei, dass sich unter den Motiven bei IKEA viele andere befinden, die als Ikonen der Kunst gelten. Kunstwerke, die ohne besondere Kenntnisse zugänglich sind, nicht nur wegen ihres festen Platzes im Kanon, sondern vor allem, weil sie beispielsweise in Literatur, Film oder Internetkultur immer wieder zitiert werden und dadurch neue Bedeutungen entwickeln.
Sowas wie die Sonnenblumen zum Beispiel von Van Gogh, oder?
Ja, genau, die würden auch dazu zählen. Und vielleicht noch eine letzte weitere wichtige visuelle Strategie ist eben dieser Versuch, die Motive zu entpolitisieren, wofür die Weltkarten wahrscheinlich das anschaulichste Beispiel sind, da sie eigentlich per se ja nie objektiv sein können und sei es nur aufgrund eben der dargestellten Perspektive. Und IKEA versucht aber dennoch, aktuelle politische Implikationen zu vermeiden, indem auf
sowas
jegliche Darstellung.
Konkrete Grenzziehungen wahrscheinlich, oder?
Genau. Und Benennungen von Staaten kommen auch nicht in Frage und stattdessen sehen wir Karten, auf denen anstatt klarer Grenzen Aquarellfarben ineinander verlaufen.
Ich habe noch nie darüber nachgedacht, warum die Weltkarten von IKEA so aussehen. Was mir auch noch aufgefallen ist, als ich die Bilder in ihrer Arbeit gesehen habe, war, dass viele von den Bildern ein bisschen kitschig wirken. Und ich habe mich gefragt, ob das eigentlich daran liegt, dass ich die schon so oft gesehen habe und so klar mit IKEA assoziiere. Also wir können vielleicht mal über ein Beispiel reden. Das ist so diese eine Stadtansicht von Amsterdam. Das ist ja dieses Fahrrad, was vor einer Brücke steht, vor Wasser. Was einfach so klar IKEA konnotiert ist, dass es kitschig ist, oder? Was ist das für ein Bild? Was hat das für eine Geschichte?
Es gibt einen eigenen Dokumentationsfilm zur Geschichte des Motivs und des Fotografen. Kann ich empfehlen, das ist von einem niederländischen Journalisten gedreht worden. Es heißt einfach Wils Hult nach dem Seriennamen des Motivs. Was für ein Stockfoto so sehr ungewöhnlich ist, dass man in einen überquellenden Mülleimer und nach Futtersuchen der Trauben entdecken kann. An den Bäumen hängen kaum mehr Blätter. Und dieser Realismus des Bildes ist tatsächlich Gegenstand einer veritablen Kunstkritik, bei der sich zum Beispiel auf Reddit in sehr detaillierten Diskussionen zwei Lager gegenüberstehen. Eins, dass das Bild für uns inspiriert und mittelmäßig hält. Also man kann ja ein viel schöneres Bild von Amsterdam finden. Und ein anderes Lager, das die Ehrlichkeit des Fotos lobt. Die Popularität des Bildes führte letztlich dazu, dass eben dieser eigene Dokumentarfilm gedreht wurde. Außerdem erwarb das Amsterdam Museum ein Exemplar für die Sammlung. Das Interesse am genauen Aufnahmeort führte zu einer regelrechten Detektivarbeit von Menschen, die das Bild gekauft haben. Und nicht zuletzt ist der Ort, an dem das Foto aufgenommen wurde, selbst zu einer Touristenattraktion und sogar zum Schauplatz mehrerer Heiratsanträge geworden. Und das ist eben alles insgesamt ein Beispiel dafür, dass sich bei IKEA die Logik des Stockfotos sozusagen umdrehen kann, statt dem eigentlich geplanten Vergessen zu unterliegen, um dann immer wieder für neue Kontexte verwendet zu werden, haben Stockmotive bei IKEA das Potenzial, zu Ikonen zu werden, die mit dem Unternehmen assoziiert werden und wodurch eine Art, ja kann man schon sagen, eigenständige visuelle IKEA-Kultur entsteht.
Was ja auch nochmal zeigt, ne, wie mächtig IKEA tatsächlich am Ende ist als Kuratorin für Kunst. Ne? Was ich auch noch, was Sie gerade erzählt haben, dass dieses Bild ja tatsächlich sogar bei Reddit diskutiert wird, ist es, was IKEA da tut, vielleicht auch einfach hat IKEA damit eine Riesenchance, auch einfach Kunst unters Volk zu bringen? Was natürlich nicht das Ziel von IKEA ist, die wollen Geld verdienen, aber ist das vielleicht einfach kann das ein guter Nebeneffekt sein? Nutzt IKEA das, diese Chance der Kunstvermittlung?
Da würde ich bestätigen, das ist die große Chance. Und würde dann noch ergänzen, dass es tatsächlich so ist, dass Kunsterziehung historisch gesehen kaum irgendwo Auswirkungen hat. Und es zum Beispiel, wenn sie von staatlicher Seite ausging, und stattdessen war es letztlich vor allem die Privatwirtschaft, die breiten Geschmackswandel nachhaltig vorantrieb. Und trotzdem, also gerade weil IKEA über dieses Potenzial verfügt, finde ich, dass wir das Weltsortiment auf jeden Fall repräsentationskritisch hinterfragen sollten. Also warum werden beispielsweise die immer gleichen Städte abgebildet, dabei als Zentren der Welt dargestellt und reproduzieren die immer gleichen Motive vielleicht auch gewisse Stereotype? Und da hätte IKEA auf jeden Fall die Möglichkeit, den Blick zum Beispiel auf andere Städte zu lenken. Aber gleichzeitig muss man anerkennen, dass diese Chance auch Zwängen gegenüberstehen, nämlich dieses so Spannungsfeld zwischen universellem Anspruch und kultureller Spezifik, aber auch Standardisierung und Individualisierung des Bedürfnissen der Kundinnen, in denen eben IKEA agieren muss. Zum Beispiel sollten die Rechte an den Motiven günstig sein, damit diese Preise an die Kundinnen weitergegeben werden können. Also Sie merken, ich drücke mich vielleicht noch ein bisschen vor der Beantwortung der Frage, weil ich damit die bequeme Wissenschaftsperspektive verlassen muss. Deshalb würde ich vielleicht eher mit einem kurzen Beispiel aus dem IKEA-Bildsortiment antworten, das ich sehr gut fand. Vor kurzem wurde nämlich mehrere Motive der schwedischen Malerin Hilma af Klint verkauft. Sie war die früheste Vertreterin der abstrakten Malerei noch vor vielen ihrer wesentlich bekannteren männlichen Kollegen. Lange unbeachtet musste sie für ihre Leistungen erst von der Kunstgeschichte wiederentdeckt werden, was ihm erkennen lässt, dass das IKEA-Motivangebot zum gewissen Grad auch ein Spiegel der Diskurse um Kanons sind. Wobei, also hier kommt auch dann auch die Verantwortung der Kunstgeschichte ins Spiel.
Ist es eigentlich so, dass IKEA unseren Geschmack prägt oder ist IKEA sehr gut darin, den Massengeschmack zu erkennen oder beides?
Ein bisschen von beiden, auf jeden Fall, wie so häufig. Einerseits greift IKEA eben auf ein stabiles Repertoire an Motivtypen zurück, die eine lange Tradition in Bandschmuck, aber auch Kunstgeschichte und visueller Kultur per se haben. Also einige der Motivkategorien, die ich vorhin genannt habe, gehören ja schon seit langem zu den beliebtesten Bandschmuckmotiven, zum Beispiel Landschaftsdarstellungen Pflanzen- und Tierbilder. Und das ist interessant, ganz unabhängig von der sozialen Stellung der Rezipienten, denn diese mögen tendenziell Sujets, die oftmals gar nicht zum Alltag gehören, worin sich dann auch ein gewisser Eskapismus sehen lässt. Und in diesen Fällen bildet IKEA also ganz klar Vorlieben ab, die bereits weit verbreitet sind. Andererseits hat IKEA natürlich einen großen Einfluss darauf, was sich Menschen an die Wände hängen. Es zeigt sich zum Beispiel an der Ikonisierung einzelner Bilder, wie dem roten Fahrrad in Amsterdam, aber auch daran, dass es IKEA sogar gelingt, bereits kanonisierte, sehr populäre Bilder wie den Kurs von Gustav Klimt zu vereinnahmen, sodass sogar das Originalgemälde zuallererst mit IKEA assoziiert wird, was sich zum Beispiel durch Aussagen von Besucherinnen vor dem Original im Belvedere Museum in Wien belegen konnte.
Kunstreproduktionen von IKEA vom ambitionierten Versuch eines globalen Bildprogramms heißt die Dissertation von Kunst- und Kulturwissenschaftlerin Nelly Janotka. Wir haben hier im Deutschlandfunk Kultur darüber gesprochen, welche Bilder bei IKEA landen und was das auch mit dem Kunstverständnis macht von Menschen auf der ganzen Welt. Vielen Dank fürs Gespräch, Frau Janotka.
Vielen herzlichen Dank.
Marwa El-Shabini, ehemalige ägyptische Handballnationalspielerin, wurde 2009 in Dresden in einem Gerichtsgebäude erstochen. Verhandelt wurde ein rassistischer Konflikt mit dem späteren Täter auf einem Spielplatz in Dresden. Sie hatte den Mann auf dem Spielplatz gebeten, die Schaukel freizumachen für ihren Sohn, der sie dann daraufhin rassistisch und islamfeindlich beleidigt hat. El-Shabini hat den Mann angezeigt, war vor Gericht, um als Zeugin gegen ihn auszusagen, wo er sie dann erstochen hat. In Deutschland waren die Reaktionen auf diese Tat erstmal verhalten und auch gerade das hat international Proteste ausgelöst, vor allem in Ägypten. Seit 2010 gibt es Gedenkveranstaltungen in Deutschland, die an den Tod von Marwa El-Shabini erinnern. Die Fotografin Susanne Keichel hat dieses Gedenken in einem Langzeitprojekt dokumentiert. Da sieht man zum Beispiel Ausschnitte von Transparenten, auf denen man Teile von Buchstaben erkennen kann oder auch leere Stühle im Gerichtssaal, politisches Händeschütteln auf den Gedenkveranstaltungen. Das Projekt heißt Geboren, 7. Oktober 1977, Alexandria, gestorben, 1. Juli 2009, Dresden, ein Kommentar, das ist der Titel. Wir haben vor der Sendung darüber gesprochen, wie dieses Gedenken und Erinnern aussieht und auch darüber, wie man sowas überhaupt angemessen fotografisch festhalten kann. Hallo Frau Keichel.
Ja, hallo, schön, dass ich da sein kann.
Frau Keichel, wie kamen Sie denn eigentlich dazu, gerade diese Geschichte, dieses Gedenken an Marwa El-Shabini zu dokumentieren? Was ist da Ihre Verbindung?
Also es gab mehrere Bezugspunkte oder auslösende Momente. Das erste war, dass ich direkt am Tag des rassistischen Mordes davon erfahren habe, weil unter mir in der WG eine junge Frau gelebt hat, die damals mit dem Ehemann von Marwa El-Shabini zusammen am Max-Planck-Institut gearbeitet hat und die ganz aufgelöst an meiner Wohnungstür geklingelt hat und meinte, es ist was ganz Schlimmes passiert, sie müsste ganz dringend mal mit jemandem sprechen. Und dann saßen wir eben da in meinem Wohnzimmer und waren halt total betroffen und erschrocken und traurig. Und genau, das war der erste Moment, wo ich davon erfuhr. Und dann ist eben das, was Sie auch in Ihrer Anmoderation schon beschrieben haben, passiert, dass erstmal wie gar nichts passiert ist. Oder es war einfach sehr leise. Es gab weder irgendwelche Stellungnahmen von öffentlichen Personen, also PolitikerInnen und auch die Presse, also vor allem die überregionale Presse, hat lange nicht berichtet und wenn, dann auch nicht so diesen rassistischen Tatmotiv benannt, sondern einfach nur, dass jemand erstochen wurde. Und das war dann das erste Jahr, dass ich einfach viel darüber versucht habe, also an Informationen zu kommen und zu sammeln, viel gelesen habe und dann auch in diesem ganzen Prozess erfahren habe, dass quasi der Spielplatz, auf dem dieser Konflikt gestartet hat, auf dem Marwa El-Shabini den späteren Täter gebeten hat, die Schaukel freizugeben für ihren Sohn, der liegt direkt hinter meinem Arbeitsraum, also das grenzt direkt an das Gebäude an und auch das Gerichtsgebäude liegt quasi auf meinem alltäglichen Weg von meinem Wohnort zu meinem Arbeitsraum und
Dann haben Sie eben irgendwann angefangen, dieses Gedenken, dieses Erinnern dokumentarisch, fotografisch festzuhalten. Was zeigen Sie da auf Ihren Bildern? Was sieht man da? Welche Motive, welche Ausschnitte wählen Sie, haben Sie gewählt, um dieses Erinnern festzuhalten?
Also ich habe angefangen 2010 zum ersten Jahrestag, setzt die Arbeit ein. Da bin ich hingegangen und habe die Kamera mitgenommen. Ich war damals Fotografiestudentin in Leipzig. Und es gibt jetzt vier Stränge in der Arbeit. Das eine sind so Außenarchitekturansichten des Gerichtsgebäudes. Da gibt es eine Skulptur, die Gerechtigkeit, die am Eingang ist. Dann gibt es der Hauptbestandteil sind eben dokumentarische Fotos von den Gedenkveranstaltungen über viele Jahre, also jetzt über 15 Jahre. Also ich war nicht bei jeder einzelnen, aber bei fast jeder, außer wenn ich nicht in Dresden sein konnte. Und da sind dann eben, hat mich interessiert, wie so eine Gesellschaft quasi so ein Gedenken darstellt oder welche Wege sich da finden. Und das sind dann eben so Blumen, die niedergelegt werden, so Menschen, die vor Gedenktafeln innehalten oder auch diese Geste des Ablegens von Blumen. Außerdem inbegriffen sind Bilder, die eben um das Gedenken, also so was da rundherum passiert, also so Presseteams und so informeller Austausch zwischen geladenen Personen oder Handshakes, wer schüttelt wem die Hand. Wer spricht, wer ist da. Und das dritte sind Innenansichten des Gerichtssaals, der auch der Tatort war. Das sind über vier Achsen fotografiert. Also es gibt genau in die Richtung ein Bild, also eins auf den Richterstuhl, eins ins Publikum, wo der Ehemann und der damals dreijährige Sohn gesessen haben, eins auf den Zeugenstand, in dem Mava gerade ihre Aussage beendet hatte und eins, wo der Täter auf einem Stuhl direkt vor der Ausgangstür saß. Und
die sind bei Ihnen aber, die sind bei Ihnen leer, die Stühle, richtig?
Genau, also das ist ja viel später, also habe ich das fotografiert einfach. Also genau, der Gerichtssaal ist Rang 3 und der vierte Teil, der zeigt so einen Mawa Echabini Kultur- und Bildungszentrum, was nachträglich von der Stadt der muslimischen Gemeinde zur Verfügung gestellt wurde, wo eben dieses Bildungszentrum drin ist und im Untergeschoss auch eine Moschee.
Weil Sie gerade erwähnt haben, dass das so Pressetermine sind und es fällt ja auch auf, dass in einigen der Bilder sind einfach viele Kameras zu sehen und es geht ums Händeschütteln. Was sind das für Veranstaltungen? Wer kommt dahin? Wie hat sich das auch über all die Jahre, die Sie an dieser Arbeit schon arbeiten, auch verändert, wer dahin kommt?
Also das ist eine interessante Frage, weil ich war ja lange als außenstehende Person aus der Zivilgesellschaft Teil dieser Gedenkveranstaltung, dass ich einfach hingegangen bin und eigentlich auch gar nicht so richtig wusste, wer veranstaltet das jetzt. Ich hatte halt oft Fragen, weil ich das Gefühl hatte, dass Leute, die hätten sprechen sollen, nicht gesprochen haben, dass Menschen, die hätten da sein sollen, nicht da waren. Genau. Und erst im längeren Auseinandersetzen damit habe ich quasi auch Kontakt zu den Initiativen und viel Einblick. Und es ist eben so, dass es da unter den verschiedenen AkteurInnen auch immer so ein Aushandeln gibt, was nicht immer konfliktfrei ist. Es gibt eben das Ministerium, was fürs Gericht sozusagen Sachen organisiert. Es gibt die Stadt und es gibt eben eine ganz tolle Initiative Gedenken, Erinnern, Mahnen, die sich aus der Gedenkinitiative mit dem Ausländerrat von George Gomondai, der 1991 in Dresden von Nazis aus der Straßenbahn geworfen wurde und dann ein paar Tage später verstorben ist, schon gegründet hat. Und die haben dann quasi sich mit dem Mawa-Gedenken auch mit eingebracht. Und dazu gehört jetzt der RAA Sachsen, der Ausländerrat und Afropa e.V. und Einzelpersonen und ein bisschen Stadtverwaltung. Und die versuchen eben immer so gemeinsam oder eben auch nicht. Also manchmal findet es gemeinsam statt, dann aber oft wieder nicht. Und da gibt es immer, es ist nicht so spannungsfrei, auch mit den verschiedenen Erwartungshaltungen. Und
das merkt man schon, ne? Dass das nicht, es ist nicht nur Gedenken und Erinnern an eine Person, die getötet wurde, sondern es ist auch ganz viel Politik dabei, ne?
Naja, aus meiner Perspektive war eben lange, sehr lange, dass quasi betroffene Menschen, von Rassismus betroffene Menschen, eigentlich gar nicht gesprochen haben. Und in meiner Erinnerung war es auch so, die Stadt hat dann ziemlich schnell so ein Mawa El-Sherbini-Stipendium ins Leben gerufen. Und in meiner Erinnerung war es aber auch so, dass die ersten Stipendiatinnen immer nur neben dem Bürgermeister oder damals der Bürgermeisterin standen während der Gedenkveranstaltung und nicht gesprochen haben. Und das war zum Beispiel was, was ich damals nicht so gut fand. Mittlerweile ist das anders. Also mittlerweile sprechen die und das liegt auch viel an dem Initiativkreis, der da eben auch viel sensibilisiert und versucht quasi so die Perspektive auch von Betroffenen mit einzubringen.
Welche Rolle spielen die Angehörigen? Spielen die eine Rolle?
Das ist auch eine ganz schwierige Frage, über die man ziemlich verschiedene Sachen hört. Also Es ist so, dass sie, was ich weiß, mein Stand ist, dass die Angehörigen mit der Stadt und mit dem allen gar nichts mehr zu tun haben wollen. Da ist ganz viel schiefgelaufen, dass ganz viel nicht gut, also war ganz viel nicht gut, auch in dem also nach der Tat, die Gerichtsprozesse, die der Ehemann noch angestrebt hat. Und also ganz viele Sachen sind einfach nicht gut gelaufen. Und was ich von allen Seiten und mit denen ich spreche und im Austausch bin, gehört habe, auch mit Initiativen, die es jetzt in Bremen gibt und auch in Leipzig, ist eben, dass die Familie überhaupt gar nichts damit zu tun haben will.
Jetzt ist das ja das, was Sie seit 2010 festhalten, fotografieren. Das ist ein langer Prozess, ein langes Gedenken, das, wie Sie ja jetzt beschrieben haben, sich auch immer wieder verändert. Wie geht es eigentlich weiter mit dem Projekt? Wie lange machen Sie das noch, solange es Veranstaltungen gibt? Hat es irgendwann ein Ende?
Ja, also bei mir ist es oft so, dass meine Projekte eigentlich alle über so einen langen Zeitraum angelegt sind. Also das wird auf jeden Fall, werde ich immer das immer mit Interesse verfolgen. Und wenn mir eine Bildidee kommt, die dann auf jeden Fall auch umsetzen. Und dann, je nachdem, wird sie dann Teil der Arbeit werden, genau.
Gibt es eigentlich ein Bild aus all diesen Jahren, aus der Arbeit, an das Sie besonders oft denken, das Sie selber besonders eindrücklich finden?
Also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich die Stillleben von dem Gerichtssaal, dass die so bei mir drin hängen im Kopf oder dass ich viel über die nachdenke, weil das auch so ein eindrücklicher Moment war, weil der Saal so klein ist. Ich hätte mir das nie vorstellen können, wie eng dieser Saal ist. Und wie eng Marwa El-Sherbini an dem Täter vorbeigehen musste. Also sein Stuhl war direkt vor der Tür, dazwischen war vielleicht 1,50 Meter Platz und sie musste unmittelbar hinter ihm den Gerichtssaal verlassen. Und das waren so Sachen, die ich in dem Raum schon furchtbar fand oder auch nicht nachvollziehbar und die auch in den Bildern immer wieder so hochkommen. Also wenn ich mir die angucke, wie die Architektur so angelegt ist, dass das Interieur, dass sich Täter und Opfer so in so einer körperlichen Nähe begegnen müssen und dass niemand sie dann da schützen konnte.
Die Fotografin Susanne Keichel dokumentiert seit 2010 das Gedenken an Marwa El-Sherbini, die 2009 aus rassistischen und islamfeindlichen Motiven erstochen wurde, im Gericht vom Mann, gegen den sie als Zeugin geladen war. Titel der Fotodokumentation ist geboren 7. Oktober 1977 Alexandria, gestorben 1. Juli 2009 Dresden, ein Kommentar. Und die Arbeit ist gerade in Bremen zu sehen, in einer Ausstellung in der Galerie K-Strich, noch bis Ende November. Vielen Dank fürs Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur, Frau Keichel.
Vielen Dank.